Hamans böser Anschlag, Kapitel 3, Verse 7 bis 11. Wir lesen diese Verse miteinander. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman von Tag zu Tag und von Monat zu Monat, bis zum 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zu dem König Ahasveros: Da ist dein Volk zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften deines Königreichs, und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden, und die Gesetze des Königs tun sie nicht. Und es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Wenn es den König gut dünkt, so werde geschrieben, dass man sie umbringe, und ich will 10.000 Talente Silber in die Hände derer darwägen, welche die Geschäfte besorgen, dass sie es in die Schatzkammer des Königs bringen. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohne Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben und das Gold, um mit ihm zu tun, wie es gut ist, in deinen Augen. Ja, wir fragen uns, wie denn Haman überhaupt auf eine solche Idee kommt. Was war es denn, das ihn zu einem solchen Unternehmen antrieb? Ja, er hat gesehen, wie da einer es wagt, ihn nicht zu ehren. Aber ihm ist es ein geringes, dass dieser eine für diese Schmähung seiner Person sterben muss. Nein, es muss eine ganze Nation sterben. Mit nichts weniger kann sich der verletzte Stolz dieses Mannes zufrieden geben. Das erinnert uns ein wenig an etwas, das in Johannes Kapitel 11 steht. Dort ist von einem Kajaphas die Rede. Aber er hatte gesagt, es sei besser, dass einer sterbe, als dass ein ganzes Volk umkomme. Aber dieser Haman, er sagt, einer sterben, das ist nichts. Das ganze Volk muss weg. Und damit ist Haman, ist der Charakter dieses Mannes knapp, aber vollkommen charakterisiert. Stolz und Zorn, das sind die beiden Triebkräfte seines Denkens und Handelns. Und das sind die Kräfte, die den Widersacher Gottes, den Satan, vorantreiben. Stolz und Zorn. Er will sein wie Gott. Jesaja 14, und er hat großen Grimm. Offenbarung 12. Und darum sinnt er sich diesen Anschlag aus, wie er dieses ganze Volk umbringen kann. Und er wirft das los. Und zwar beginnt er hatte das los im ersten Monat, im Monat Nisan, das ist der Passamonat im Übrigen. Der Passamonat ist ja der erste Monat, hat er das los geworfen. Und es fällt auf den 12. Monat. Nach seinen abergläubischen Vorstellungen hat etwas zu tun mit der Stellung der Gestirne, mit den Konstellationen der Sternbilder. So ist also der 12. Monat der in seinen Augen günstigste Monat. Es wird uns nachher deutlich werden, dass diese Frist, die damit gesetzt ist, für den von ihm gewollten und nachher vom König verfügten Untergang der Juden, dass diese Frist sich nachher gegen ihn wendet, denn innerhalb dieser Frist kommt er um, und dass diese Frist sich für die Juden wendet, denn das gibt ihnen Zeit und Gelegenheit, sich dem Erlass zu ihrer Zerstörung zu widersetzen und sich dann erfolgreich zu wehren. Und das zeigt uns, dass das Los, das geworfen wird, dass auch der Ausgang des Loses in der Hand des Herrn ist. Sprüche 16, Vers 33. Das Los wird in den Busen geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von dem Herrn. Also im Gewandbausch hat man so das Los geschüttelt und nachher rausgezogen. Also die Entscheidung über das Los, das zwar die Menschen werfen, kommt vom Herrn. Gibt es etwas Unberechenbareres als das Los? Gibt es etwas, das uns mehr den bloßen, den nackten und unsteuerbaren Zufall exemplarisch vor Augen führt, als gerade das Los? Aber auch das Los lenkt Gott. Das Unberechenbarste. Und das bedeutet, dass es keine Zufälle gibt. Wirklich nicht. Und wenn wir der Sache auf den Grund gehen, dann müssen wir dahin kommen, wenn wir wirklich glauben, dass Gott Gott ist. Der Ewige, der Allwissende, der Allmächtige, der Unbeschränkte. Dann kann es keinen Zufall geben. Er lenkt dieses Los. Das macht natürlich den Aberglauben und das Loserwerfen nicht zu einer guten Sache. Der Aberglaube ist verwerflich. Diese Methode zum Herausfinden des Willens Gottes ist eine normalerweise heidnische und darum verwerfliche Methode. Wir haben Ausnahmen im Alten Testament. Nach dem Los wurde das Land zugeteilt, aber das geschah auf Gottes Weisung. Und damit wollte Gott ganz einfach dem Volk zeigen, das Land wird zugeteilt durch Gott. Nicht durch den Willen und den Wunsch irgendeines Menschen. Das musste vor ganz Israel demonstriert werden. Wir denken auch daran, wie Gott selbst verfügt und sagt, es muss das Los geworfen werden, um Achan ausfindig zu machen. Gott brauchte das Los natürlich nicht. Gott wusste, wer der Schuldige ist. Aber das Los musste etwas offenbar machen. Es musste nämlich die Bosheit Achans offenbar machen. Denn als das Volk sich versammelte und dann verkündigt wurde, es ist im Lager Sünde, jemand hat vom Verbannten genommen, dann wusste es der Achan. Und da hätte er Gelegenheit zu sagen, ich bin's. Ihr tut es aber nicht, denn er hofft, vielleicht komme ich davon. Und bis zuletzt meint er, dass er davon kommt. Und das zeigt, dass er ein böses, unbußfertiges Herz hat. Und das musste offenbar werden. Darum dort das Los. In Ausnahmefällen. Nun, es ist uns ja bekannt, dass es auch gläubige Glaubensgemeinschaften gegeben hat und gibt, die das Los konsultieren. Sie berufen sich dann meistens auf Apostelgeschichte 1, wo die Apostel das Los warfen, um von Zweien, die in Frage kamen, für die Nachfolge des Judas den Richtigen zu finden. Aber das Werfen des Loses ist dort sicher ein Mittel gewesen, welches eingesetzt wurde mit Recht. Es waren die Apostel, die es taten. Sie taten es mit Recht. Und der Herr hat dort so geredet. Aber das ist nicht das Mittel, das wir verwenden, um Gottes Willen und Gottes Weisung zu finden. Gott hat uns sein Wort gegeben. Gott hat uns seine Gedanken geoffenbart. Gott hat uns in diesem Buch seine Ratschlüsse gezeigt. Unsere Berufung, unsere Stellung, unsere Verantwortung, unsere Aufgabe. Und wenn wir zu träg sind, zu gleichgültig sind, zu faul sind, um Gottes Gedanken in seinem Wort zu erkennen, zu suchen und meinen, wir können Antwort bekommen, indem wir das loswerfen, ja, Gott wird die Entscheidung des Loses lenken. Das Los, so wie es fällt, das kommt vom Herrn. Aber damit ist nicht gesagt, dass das, was nachher das Los als Auskunft gibt, der Wille des Herrn ist. Das ist damit nicht gesagt, dass das, was das Los als Auskunft gibt, dann wirklich das von Gott gewollte Gute ist. John Wesley hatte diese Art, das Los zu werfen, von den Herrnhutern gelernt. Und er hat zweimal im Zusammenhang mit seiner Beziehung zu George Whitefield das Los geworfen, als George Whitefield das erste Mal nach Amerika reisen wollte. Da war er schon im Schiff und das Schiff lag vor Anker und er wartet auf die Ausreise, wartet einfach auf günstige Winde. Und da reiste, da fuhr genau das Schiff in London die Themse hoch und legte an, in dem John Wesley nach seinem gescheiterten Amerika-Aufenthalt, ersten und einzigen, nach England zurückkehrte. Und dann hörte er, mein Freund Georg Whitfield ist auf diesem Schiff. Aber irgendwie, er war so niedergeschlagen, dass er gar nicht seinen Freund aufsuchen mochte. Er war vollständig deprimiert, dieser John Wesley. Und dann hat er das Los befragt, ob... Nein, es ist so, dass Georg Whitfield ihm einen Brief schrieb und ihn einlud, doch zu ihm zu kommen. Also er wusste, dass John Wesley da ist. Aber er mochte einfach nicht hingehen und den Georg Whitfield aufsuchen, hat dann das Los konsultiert und ihm damit eine Antwort geben können, einen Rat geben wollen für seine Reise. Und das Los sagte, er soll, also Georg Whitfield soll nach Hause kommen, zurückkehren. Nun, natürlich hat das Georg Whitfield ein bisschen beunruhigt und dann hat er gebetet, das Angesicht des Herrn gesucht und dann hat ihn der Herr erinnert an die Geschichte von diesem Propheten, der von Juda nach Bethel kam. Bitte? Ja, der nach Bethel kam und er wusste einfach, der Herr sendet mich. Er hat mir gesagt, ich soll nach Amerika gehen und jetzt kommt ein anderer, ein falscher Prophet und sagt, ich soll zurückgehen. Nein, ich gehe nicht zurück. Und das war wirklich Gottes Berufung, wie das ganze Leben Whitfield zeigt. Wäre er nicht nach Amerika gegangen, gar nicht auszudenken, was passiert wäre. Und das zeigt uns, wie das Los eine ganz unzuverlässige Sache ist. Nun, Gott hat es zugelassen, dass ein solches Los fiel, und das hat natürlich auch den Georg Whitfield geprüft. Nun, das trieb ihn zum Herrn, trieb ihn ins Gebet und befestigte ihn nur im Willen des Herrn. Aber die Sache, also wie das Los fällt, und das zeigt uns diese Geschichte hier, ist wirklich in Gottes Hand. Er lenkt auch das. Und so fällt das Los so, dass diese Frist von 12 Monaten sich gegen Haman und für die Juden auswirkt. Nun, Haman muss natürlich Gründe finden, warum dieses Volk vernichtet werden soll. Er kann natürlich nicht sagen, hör mal, da ist ein Jude, und der ist nicht vor mir aufgestanden oder hat sich nicht vor mir verneigt. Sein ganzes Volk gehört geschlachtet. Das wäre selbst dem Ahasveros zu viel gewesen. Hätte er gedacht, das ist ein bisschen gar viel, gell? Das muss ja auch nicht gerade sein. Und so stellt er es natürlich anders an, dieser Haman. Und schwärzt einfach dieses ganze Volk an, so gut er es kann. Aber beachten wir, was er von ihm sagt. Es ist eigentlich ein Kompliment, was er ausstellt über das Volk der Juden. Und oft wissen die Feinde Gottes und die Feinde des Volkes Gottes besser, wie das Volk Gottes sein sollte, als die Christen selbst. Er sagt nämlich, ein Volk zerstreut, ja, das waren sie, durch Gottes Gericht, und abgesondert. Wir haben heute etwas gehört von Absonderung. Abgesondert. Und dann, ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Darin liegt eben ihre Absonderung, tatsächlich. Und dann, die Gesetze des Königs tun sie nicht, das war eine Übertreibung. Aber ganz falsch auch nicht. Denn Mordecai hatte ein Gesetz des Königs nicht getan. Der König hatte befohlen, man muss sich vor Haman verneigen. Und Mordecai hatte gesagt, das kann ich jetzt nicht tun. Ich will ein treuer Diener meines Königs sein, aber das kann ich nicht tun. Und dann sehen wir, wie tatsächlich der König einfach sagt, gut, mach's. Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Und wir fragen uns auch hier wieder, ist es möglich, dass Gott wirklich die Geschicke lenkt? Er gibt dem Widersacher der Juden alle Vollmacht in die Hand. Den Ring des Königs. Nun, wir haben hier den Eindruck, dass der König nicht richtig weiß, was er sagt. Wegen einer Laune hat er Vashti entlassen und hier mit einer Handbewegung so, ha, nimm meinen Ring, mach, was du willst. Ein ganzes Volk dem Untergang verschrieben. Dieser Ahasveros scheint ein ziemlich leidenschaftlicher Charakter gewesen zu sein, aber dazu ist er noch leichtgläubig. Also ziemlich schnell beeinflussbar. Leidenschaftlich und leichtgläubig, das ist eine tödliche Mischung für jemand, der die höchste Gewalt hat in einem solchen riesigen Reich. Und Gott hat den auf den Thron gesetzt. Das sieht aber nur der Glaube. Ja, das sieht ja nur der Gläubige. Dass Gott auch solche auf den Thron erhebt. Wenn wir das nicht wüssten, wenn wir nicht an einen Gott glaubten, der wirklich die Geschicke dieser Welt lenkt, dann müssten wir wirklich damit leben, mit ja, diesem Wissen, die Willkür und der Zufall herrscht. Das Los und die Willkür. Nicht auszudenken. Und das sind die Alternativen. Entweder glauben wir wirklich, dass ein Gott ist, der die Welt und alle Geschicke dieser Welt und auch die Schritte eines Menschen und sein Denken und Tun überwacht und lenkt, oder es ist kein Gott. Wenn aber ein Gott lenkt, dann eben Gott. Der Ewige, der Allmächtige, der Unumschränkte, der Allwissende. Und wir danken Gott für dieses Wissen, dass ein Hoher über den Hohen lauert. Prediger Kapitel 5. Prediger Kapitel 5, Vers 8. Prediger 5, Vers 8. Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache. Du siehst, dass das Recht verdreht wird von den Mächtigen. Die tun, was sie wollen. Verwundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher lauert über den Hohen. Es ist ein Gott, der über den Regenten steht. Und er wird an seinem Tag gerecht richten. Und ihr steht auch über diesem und lenkt auch das. Dann folgt also der böse Erlass des Ahasveros, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Kapitel 3, die Verse 12 bis 15, der nach dem bösen Anschlag des Haman, der böse Erlass des Ahasveros. Da wurden die Schreiber des Königs berufen im ersten Monat am 13. Tag desselben, und es wurde nach allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs geschrieben und an die Landpfleger über jede Landschaft und an die Fürsten eines jeden Volkes nach der Schrift jeder einzelnen Landschaft und nach der Sprache jedes einzelnen Volkes. Es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasveros und mit dem Siegelring des Königs untersiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Beute zu plündern. Und auf dass der Befehl in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, war eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereit wären. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilend aus, und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen, und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Das rührt sie überhaupt nicht. Aber das verwundert uns auch nicht. Denn so ist der Mensch. Den Menschen regt nur das auf, was ihn angeht. Oder erfreut das und ist das, was ihn betrifft. Ich las einmal von einem ganz weltlichen Mann, der gab dort, ich musste einmal dieses Buch lesen und ist ja egal warum, ich fand es nicht besonders erbaulich. Aber ich musste es dann lesen und jemandem erzählen, was der Inhalt ist. Und es ging dort darum, wie man reden
aufbauen muss, also Rhetorik. Und um das zu veranschaulichen, wie wir Interesse oder das Interesse der Zuhörer wecken können, wurde gezeigt, muss von Dingen reden, die jeden etwas angehen. Das ist das Geheimnis. Und dann sagte er einfach so als Beispiel, wir hören in den Nachrichten, im Radio, ein furchtbares Erdbeben, tausende tot. Und nachher gehen wir ins Badezimmer und rasieren uns und die Rasierklinge ist stumpf. Das ärgt uns 10-mal mehr auf, die stumpfe Rasierklinge, als die Tausenden, die in diesem Erdbeben irgendwo im fernen Armenien umgekommen sind. Ist wirklich so. So sind wir. So ist der Mensch. Was rührt ihn das Unglück anderer? Solange nur er an dieser üppigen Tafel sitzen kann und essen und trinken kann. Aber wohl uns, dass Gott voll innigen Mitgefühls ist. Wohl uns ist Gott nicht so. Nachdem einmal ein irischer Mob Georg Whitfield fast umbrachte, hatte gepredigt. Nachdem er gepredigt hatte, wurde er von einem Mob verfolgt, mit Steinen beworfen. Und er war schon dran, zusammenzubrechen. Er wurde auch mit Latten geschlagen. Und dann hat ihn gerade noch jemand in ein Haus hineingerissen, hereingeholt und so kam er dann davon. Und er schrieb dann über dieses Geschehen in einem Brief an einen Freund folgendes. Ich war ihrem Wohlwollen ausgesetzt und das hieß vollendete Grausamkeit. Das Wohlwollen des Menschen ist vollendete Grausamkeit. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass wir ein Wort verwenden, um bösartige und herzlose Willkür auszudrücken. Und dann sagen wir Mutwillen. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir nach unserem Mütlein tun dürfen. Dass wir unseren Willen durchsetzen können. Und das ist immer etwas Schlimmes. Wir wissen es selber. So ist eben der Mensch.
Ja, und so danken wir Gott dafür, dass er auch über diesen steht und dass wir ihn kennen dürfen und wissen dürfen. Er ist voll innigen Mitgefühls. Dann Kapitel 4, zuerst die Wehklage bei den Juden, Kapitel 4, Verse 1 bis 3, die Wehklage bei den Juden. Zweitens Esthers Stunde der Wahrheit, die Verse 4 bis 17. Und als Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid eingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall, wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Als Mordecai alles erfuhr. Nun, für ihn war das wirklich unerträglich. Denn er wusste ja, ich habe das in Gang gebracht. Ich habe das veranlasst, weil ich im Tor des Königs saß. Natürlich war es richtig, dass er Stellung bezog. Er musste, er konnte ja seinen Glauben und sein nicht mehr verleugnen und gegen sein Gewissen gehen. Es war richtig. Aber als Folge seiner vorherigen Untreue brachte er diese Not über sein ganzes Volk. Das muss ihn doch schier erdrückt haben, dieses Wissen. Was habe ich angestellt? Oh Gott, was habe ich angestellt? Ja, das sind einfach Folgen. Folgen der Untreue, die Gott uns kosten lässt, tragen lässt. Er, der gnädig ist und unser Heil wirkt und uns vollenden wird, aber in seiner Regierung wird er durch solche Geschehnisse uns eben kosten, ernten lassen, was wir gesät haben. Aber zu unserer Erziehung. Und wir sehen hier, was Mordecai tut. Es steht zwar nicht da, aber wir müssen aus all dem Geschehen und aus der Wende, die hier
einzutreten beginnt, das ist wirklich, hier beginnt die Wende zum Besseren. Es ist ein Ausdruck der Buße. Der Buße. Und das zeigt uns, dass er jetzt seine einzige Zuflucht und Hilfe und Erwartung bei Gott selbst sucht. Und das macht er nachher Esther auch deutlich. Er sagt, es wird der Rettung kommen. Es wird der Rettung kommen. Er weiß es. Gott hat ihm diese Gewissheit gegeben, wo er in seiner Verzweiflung sich vor Gott beugte. Und da muss Gott zu ihm geredet haben. Und ihn davon überzeugt haben, ich werde mein Volk bewahren. Ich werde mein Volk retten. Es wird Rettung kommen. Er weiß nicht woher. Und das erinnert uns an David. David hat einmal etwas Ähnliches in seinem Leben angestellt, mit entsprechenden Folgen, mit ähnlichen Folgen. Und zwar 1. Samuel Kapitel 30. 1. Samuel Kapitel 30. David hat sich bei den Amalekitern aufgehalten, nein, bei den Philistern aufgehalten. Er hat gesagt, es gibt für mich nichts Besseres, als dass ich zu Achis, dem Philisterkönig, fliehe. Natürlich gab es etwas Besseres, aber David sah das nicht mehr. Er sah nur noch diese Zuflucht, sonst wird Saul mich umbringen. Das war Untreue. Und er hat auch Untreue begangen. Er musste auch mit Lügen sein Tun vertuschen. Und der Philisterkönig gibt ihm eine Stadt, Ziklag. Und während David abwesend ist, wird die Stadt zerstört. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 1, und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in den Süden und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alle, die darin waren, gefangen weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten niemanden getötet, sondern sie hatten sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Nur wusste das natürlich David nicht. Die sahen nur, unsere Frauen und Kinder sind alle weg. Die mussten ja dann mit dem Schlimmsten rechnen. Und David und seine Männer kamen zu der Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen und ihre Söhne und ihre Töchter waren gefangen, weggeführt. Weg! Ihre Frauen weg! Ihre Kinder weg! Ihre Habe weg! Zerstört, verbrannt! Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und sie weinten, bis keine Kraft mehr in ihnen war zu weinen. Das kann man schon Verzweiflung nennen. Und auch die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt, Achinoam, die Israelitin, und Abigail, die Frau Nabas des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. David, du bist schuld. Du bist schuld. Und David wusste es. Das muss schlimm gewesen sein. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder um seine Söhne und um seine Töchter. Und dann steht hier, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Genau das getan, was auch ein Mordecai getan haben muss. Er wusste, es gibt nur einen Ausweg, nur eine Hilfe. Gott. Ich muss mich vor ihm beugen. Ich muss mich vor ihm demütigen. Ich muss mich vor ihm niederwerfen. Und jetzt Gott entscheiden und reden lassen. Jetzt muss Gott reden. Ich verteidige mich selbst nicht. Ich habe auch kein Recht, mich zu verteidigen. Jetzt muss Gott reden. Nun, Gott hatte das natürlich auch so gelenkt. David musste natürlich geheilt werden von diesem Zustand, in dem er sich jetzt seit einiger Zeit befunden hatte. Und so auch hier die Juden in Susa. Diese Drangsal, diese Bedrohung, die über ihnen steht, führt dazu, dass sie sich in Sacktuch kleiden und Asche, der Ausdruck der Trauer und des Selbstgerichts. Asche, Selbstgericht.
Das ist die einzig angemessene Antwort auf diesen Beschluss. Die einzig angemessene Antwort darauf. Wir haben gesündigt, wir haben in Gleichgültigkeit gelebt, uns waren die Berufungen Gottes, seine Absichten mit uns allen egal, wir wollten es uns hier gut sein lassen, und jetzt kommt diese Not über uns, es ist unsere eigene Schuld, wir demütigen uns vor dir, oh Gott, wir beugen uns vor dir, du bist gerecht. Wir sind die Ungerechten. Buße, Buße. Es ist wirklich das einzige Mittel. In 5 Sendschreiben der 7 tadelt der Herr, gibt es Dinge zu beanstanden. Was ist das einzige Heilmittel? Buße. Buße. Bekennen, es ist so. Bekennen, wir haben gefehlt. Bekennen, unsere Herzen sind gleichgültig. Bekennen, wir lieben die Welt. Bekennen, die Berufung Gottes ist uns nur an zweiter Stelle wichtig geworden. Bekennen. Buße tun. Und das tun sie. Und es muss diese Buße gewesen sein, die Mordecai diese Gewissheit gab, jetzt kommt der Rettung. Jetzt kommt der Rettung. Ich weiß nicht wie, aber Errettung wird kommen. Gott wird uns retten. Und er versteht auch, die Errettung, die wird doch jetzt durch Esther kommen müssen. Wenn es eine Person gibt in diesem ganzen Reich, die den König irgendwie beeinflussen kann, für uns und gegen diesen Erlass, die einzige Person ist die Königin. Die einzige, die dem König näher sein kann als Haman, ist die Königin. Nur sie. Und jetzt kommt für Esther die Stunde der Wahrheit. Mit einem Mal wird auch ihre Position ungemütlich. Denn jetzt sieht sie, jetzt muss sie etwas tun. Oh, das will sie gar nicht. Aber sie kann nicht anders. Und Mordecai macht es ihr ganz deutlich. Du kannst nicht kneifen. Du kannst jetzt nicht kneifen. Jetzt musst du da durch. Dich dieser Sache stellen. Etwas tun, wovor du Angst hast, und etwas tun, das du überhaupt nicht tun willst. Wir werden sehen, was es ist. Lesen wir jetzt diese Verse. Verse 4 bis 17. Und die Dirnen Esthers und ihre Kämmerer kamen und taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst, und sie sandte Kleider, dass man sie Mordecai anzöge und sein Sacktuch von ihm wegnehme, aber nahm sie nicht an. Da rief Esther Hatak, einen von den Kämmerern des Königs, den er zu ihrem Dienst bestellt hatte, und entbot ihn an Mordecai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Da ging Hatak zu Mordecai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs lag, und Mordecai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, und den Betrag des Silbers, welches Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzuwägen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehls, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun, und um ihr zu gebieten, dass sie zum König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk vor ihm zu bitten. Nun, zuerst erschreckt natürlich Esther, sie sieht da, wie Mordecai, ihr Onkel, dein Sacktuch im Tor des Königs ist. Oh nein, das darf man gar nicht. Man durfte nicht in einem Sackkleid eingehen, das ist ja auch typisch. Nun, der hat es ja gesagt, die Leute, die in weichen und glänzenden Kleidern sind, die sind auf den Höfen der Könige, da gehört er sich einfach nicht. Da verstößt es gegen die Etikette. Da muss doch alles glänzend sein. Und da muss alles leicht und fröhlich und beschwingt sein. Aber sicher nicht niedergebeugt und zerknirscht und traurig. Es ist doch bemerkenswert, dass es bei Gott genau umgekehrt ist. Um bei ihm einzugehen, müssen wir im Sacktuch kommen und in Asche. Genau umgekehrt. Ein zerbrochenes Herz, das wirst du, oh Gott, nicht verachten. genau umgekehrt. Die Welt liebt eben den Schein. Und da muss man den Schein wahren. Und bei Gott ist es einfach anders. Also Esther hört jetzt ein erstes Mal, was los ist. Sie bekommt diesen Brief, liest diesen Brief. Ach du Schreck. Und dann hört sie, was Mordecai jetzt von ihr erwartet. Zwei Dinge, sagt er. Zum König hineingehen. Erstens, zum König hineingehen. Zweitens, für dein Volk fliehen. Erstens muss sie etwas tun, das lebensgefährlich ist. Zum König hineingehen. Werde ich nicht gerufen, dann kann der König mich töten. Ich muss von ihm gerufen werden, sonst kann er mich töten. Es ist also lebensgefährlich. Ich muss mein Leben wagen. Und zweitens, ich muss ihm ja sagen, das ist mein Volk. Das, was sie bis jetzt geheim gehalten hatte. Wie lange waren sie jetzt verheiratet gewesen, die zwei? Also, das war ja auch irgendeine Sorte Ehe. Was für eine Sorte, weiß ich auch nicht. Denn hier steht, ja, im nächsten Abschnitt steht, dass sie 30 Tage lang nicht mehr von ihm gerufen wurde. 30 Tage. Und ich rufe jeden Tag nach Hause an, wenn ich unterwegs bin. Also Vers 9. Und Hatak kam und berichtete der Esther die Worte Mordecais. Da sprach Esther zu Hatak und entbot ihn an Mordecai. Alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für einen jeden Mann und jede Frau, die zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich, dass er getötet werde, denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden. Sie war 30 Tage allein. Der König hatte sie nicht mehr in seiner Nähe gewollt. 30 Tage. Nun, das sah ja nicht gut aus dann für sie. 30 Tage, vielleicht will er mich gar nicht mehr sehen. Vielleicht hat er genug von mir. Ein launischer Mann, hat er genügend Kepsen. Aber das wisst ihr, was es ist, oder? Nicht! Eine Kepse, eine Nebenfrau. Eine Nebenfrau, eine Kepse. Eine Kepse. Ja, Kepsweib, darfst du auch sagen. Ja. Also es sah schlecht aus. Und sie lässt jetzt den Mordecai antworten, das geht ja gar nicht. Also sie versucht irgendwie einen Ausweg zu finden, dass sie da nicht durch muss. Und man berichtete Mordecai die Worte Esthers, aber Mordecai lässt nicht locker. Mordecai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du im Haus des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Denn wenn du in dieser Zeit irgendwie schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und deines Vaters Hause werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Da ließ Esther den Mordecai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet meinethalben, und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Dirnen ebenso fasten, und alsdann will ich zum König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und tat nach allem, was Esther ihm geboten hatte. Wir sehen hier, wie Mordecais Glaube die Welt überwindet. Jetzt hat dieser Mann Glauben. Jetzt kann er gegen allen Schein den Verheißungen Gottes glauben. Gott wird sein Volk bewahren. Gott hat unseren Vätern Verheißungen gegeben. Verheißungen über ihre Nachkommen. Gott wird uns bewahren. Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Und er erinnert Esther erstens an ihre Verantwortung. Du bist Königin, du hast jetzt eine einmalige Möglichkeit, dich hier einzusetzen für dein Volk. Du hast also diese Möglichkeit und dadurch hast du auch Verantwortung. Du hast Verantwortung. Und du wirst schuldig sein, wenn du diese Gelegenheit und Möglichkeit, die nur du hast, nicht verwendest. Sehr geschickt, sehr weise versteht es Mordokai, ihrer Ziehtochter zu zeigen, dass ihr nur ein Weg offen bleibt. Er zeigt ihr, schau, du bist auch des Todes. Du bist doch eine Jüdin. Alle Juden kommen um. Tust du nichts, dann kommst du um. Tust du etwas, das heißt, du gehst in die Gegenwart des Königs, ja, vielleicht kommst du um, aber nur vielleicht. Das ist der einzige Weg, die einzige Chance. Ungebeten zum König zu gehen und ihr Judentum bekennen. Diese beiden Dinge. Ein Kloß auf dem Magen. Nun, sie hatte sicher einige Zeit, wo diese Botschaften hin und her gingen. Und nachdem die zweite Botschaft angekommen war, da hatte sie lange genug nachgedacht und ihren Entschluss gefasst. Und hier hat diese Frau wirklich ihre größte Stunde. Hier sagt sie, komm ich um, komm ich um. Tja. Ich bin bereit, jetzt mein Leben einfach hinzugeben. In Gottes Hand und für mein Volk. Komm ich um, so komm ich um. Das ist übrigens die Weisheit der vier Aussätzigen, die vor Samaria saßen. Die vier Aussätzigen in Samaria kennt sie. Die Stadt ist daran des Hungertodes, zu sterben am Hungertod, unterzugehen. Und da sitzen vier Aussätzige, 2. Könige 7, Verse 3 und 4, 2. Könige 7, Verse 3 und 4. Es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores und sie sprachen einer zum anderen, was bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, lass uns in die Stadt gehen, so ist die Hungersnot in der Stadt und wir werden da selbst sterben. Wenn wir hier bleiben, so werden wir auch sterben vor Hunger oder am Aussatz. Und nun kommt und lass uns zum Lager der Syrer überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, so leben wir. Und wenn sie uns töten, so sterben wir. Nichts zu verlieren. Gehen wir. Gilt das nicht erst recht für uns? Was haben wir zu verlieren? Nichts. Und so sagt der Herr, dass wir, wenn wir das Leben verlieren, es wirklich gewinnen. Matthäus 10, Vers 39. Wer das Leben verliert, wird es finden. Wir hatten das Leben ja ohnehin schon verwirkt, als Sünder. Und dieses Leben müssen wir ohnehin einmal hergeben. Wir haben wirklich nichts zu verlieren und haben allen Grund, uns in Gottes Hände fallen zu lassen und uns vollständig seinem Verfügen und seinem Befehlen auszuliefern. Herr, da bin ich. Nun, was Esther tut, aber nicht sagt, in diesem Buch ist es wirklich auffällig, wie das fehlt. Sie redet nur von Fasten. Natürlich haben sie gebetet. Fasten und Beten gehört zusammen. Natürlich haben sie gebetet und den Namen ihres Gottes angerufen. Und hier sehen wir etwas, das zu den geheimnisvollsten Seiten von Gottes Regierung und Gottes Vorsehung gehört. Gottes Wille geschieht. Und wir können mit Gottes Wirken, mit Gottes Wirken in der Vorsehung zusammenarbeiten. Also wie das geht, ich kann es auch nicht erklären. Es ist mir ein Rätsel, aber es ist so, nämlich durch Gebet. Wir können Gottes Angesicht suchen und im Gebet seinen Willen erbeten und sein Wille geschieht. Und zwar der Wille, den Gott sich schon vorgesetzt hat. Das scheint uns irgendwie unlogisch, widersprüchlich, aber es ist so. Die Bibel lehrt uns genau das. Wenn wir beten, sollen wir was beten? Dein Wille geschehe. Wir können Gottes Wille nicht umbiegen, nicht zurechtbiegen. Dein Wille geschehe. Wir beten und Gottes Wille geschieht. Es gibt Dinge, die uns Gott anvertraut, die uns Gott offenbart, und dann will er, dass wir beten. Dass genau das geschieht. Und so hat Mordecai die Gewissheit bekommen, Gott wird retten. Aber er will jetzt, dass wir ihn suchen und auf ihn hoffen und ihn anrufen, dass er uns rette. Eine Stelle dazu aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel 36 von Vers 35 an. Man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, werden wissen, dass ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. So spricht der Herr Jahweh. Auch noch um dieses werde ich mich vom Hause Israel erbitten lassen, dass ich es tue. Ich werde sie an Menschen vermehren wie eine Herde. Genau die gleiche Sache. Im Gebet haben wir dieses unbegreifliche und unaussprechliche Vorrecht, mit Gottes Regierung, mit seinem Wirken in seiner Regierung, mit seinem Wirken in der Vorsehung zusammenzuarbeiten. Und das sollte uns eines klar machen. Erstens ist die Vorsehung nicht eine blinde Sache, ein blindes Schicksal. Zweitens sind wir nicht willenlose Spielbälle der Vorsehung, sondern Gott hat uns dazu berufen, mit der Vorsehung mitzuarbeiten. Ja, es könnte einem den Atem verschlagen, wenn man daran denkt. Das ist ja so groß, so hoch. Da will man sich hinsetzen und wie David sagt, ich bin ganz erschlagen, was soll ich jetzt sagen? Gott, du redest von so großen Dingen. Über uns und von uns. Sie betet. Mit ihren Mägden zusammen. Mordecai, die Juden in ganz Susa, sie beten. Und am dritten Tag, Kapitel 5, das fünfte Kapitel, kann man in drei Teile unterteilen. Esthers erste Bitte, Esthers zweite Bitte und dann Hamans größter Wunsch. Esthers erste Bitte. Es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Hauses des Königs, dem Hause des Königs gegenüber, und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber, und es geschah, als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, erlangte sie Gnade in seinen Augen, und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war, und Esther nahte herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und der König sprach zu ihr, was ist dir, Königin Esther, was ist dein Begehr bis zur Hälfte des Königreiches, und sie soll dir gegeben werden. Das ist natürlich orientalisch blumige Übertreibung. Ja, das war eine Floskel. Mit genau der gleichen Floskel hat ja Herodes da die tanzende Salome angesprochen, gesagt, wünsche, was du willst, bis zur Hälfte des Reiches. Markus 6, 23. Und Esther sprach, wenn es dem König gut dünkt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sprach der König, bringt eilends Haman her, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Am dritten Tag, so lange haben sie ausgeharrt vor Gott, unter Beugung, Fasten, Buße, Gebet. Und dann tritt sie in den Hof des Königs und der König sieht sie. Und wenn wir uns jetzt ein wenig in den König hineinzusetzen versuchen, ja, was war es, das bei ihm den Ausschlag gab? Laune. Laune, ja. Wer hat denn Macht über das Herz eines Königs? Wer kann das irgendwie steuern? Wer kann wissen, mit welchem Kniff und Trick man den König dazu bewegen kann, so oder so zu machen?
Der lebendige Gott.
Ja, er allein, wirklich. Und genau das sagt die Bibel, dass Gott nicht allein das Los, so wie es fällt, bestimmt, also das Willkürlichste, das es gibt, oder das Unberechenbarste, entschuldigt, das Unberechenbarste, was es gibt, auch das ist in Gottes Hand, und dann das Herz eines Königs, das Willkürlichste, was es gibt. Ein König ist ja jemand, der mehr Macht hat als andere und der darum noch mehr einfach tun und lassen kann, wie ihm gerade einfällt. Und auch ein solches Herz ist in Gottes Hand. Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Nun, das wäre jetzt eben Fatalismus gewesen, einfach zu sagen, ja, es geschieht sowieso, was Gott will. Masha Allah, wie die Moslems sagen. Was Allah will, Masha Allah. Und es wird passieren, Insha Allah, wenn Allah will. Aber ob Allah will, das weiß Allah. Aber wir sehen, dass Gott seine Kinder dazu beruft, mitzuarbeiten an seinem Wirken, an seinem Wollen. Und so hat Esther gebetet, oh Gott, lenke das Herz dieses Königs, machst du, was ich nicht kann. Und Gott tat es. Gott tat es. So werden wir eben zu Mitarbeitern Gottes. Das gehört zur hohen Berufung des Volkes Gottes. Esthers erste Bitte, nun wir haben nicht mehr viel Zeit, aber schauen wir uns diese erste Bitte Esthers an. Nun, ich muss diese Frau wieder bewundern. Also, das ist wirklich erstaunlich, was diese Frau hier macht. Versetzen wir uns in ihre Lage. Diese ungeheure Last, die auf ihr allein jetzt lastet. Es hängt jetzt an ihr, was aus ihrem Volk wird. Wenn sie jetzt vor den König kommt und der König zeigt ihr das goldene, also das Zepter streckt ihr entgegen. Und jetzt steht vor dem König und der König sagt dann, du, was willst du? Sag mir's. Ich gebe dir alles. Ja, wir hätten doch sofort gesagt, König! Und dann hätten wir alles erzählt, was uns irgendwie bedrückt. Und sie sagt einfach, ich würde dich gerne heute Abend zum Essen einladen. Woher sie diese Weisheit hatte, ja, die muss Gott ihr gegeben haben. Wir bewundern ihren Mut und wundern uns wirklich über ihre Weisheit, denn die große Bitte, die musste noch um einiges aufgeschoben werden. Einiges musste vorher noch geschehen, mit Haman und mit Mordecai, bevor die große Bitte vorgebracht wurde. Und bevor sie eben diese große Bitte vorbringt, es kann sein, dass sie einfach mit einer kleinen Bitte sehen wollte, ob der König ihr überhaupt geneigt ist. Eine kleine Sache. Ich habe ein Mahl bereitet. Komm doch zu meinem Mahl. Er kommt. Haman soll dabei sein. Das ist der momentane Liebling des Königs. Der momentane Hoffavorit. Der soll auch dabei sein und vielleicht wird sie gedacht haben, wenn ich den Liebling, den Vertrauten des Königs ehre, ja, dann werde ich umso mehr das Vertrauen des Königs gewinnen. Und bei einem guten Essen und bei einem guten Wein, da kann man ja überhaupt manches entlocken, was man sonst vielleicht nicht hätte entlocken können. Und dann, das sehen wir erst nachher, dass es auch darum ging, sie wollte die Bosheit Hamans in dessen Gegenwart aufdecken. Das ist übrigens ein Merkmal der Kinder Gottes. Dass sie auch den Mut haben, jemandes Bosheit vor ihm aufzudecken. So ist es und nicht anders. Manchmal muss das sein. Ist nicht schön, nicht angenehm. Aber es ist ganz niederträchtig, jemandes Bosheit vor anderen aufzudecken und es ihm nicht zu sagen. Diesen Mut nicht zu haben. Sie hat also auch diesen Mut. Und sie muss ja auch damit rechnen, es könnte ja sein, dass das, was ich dann dem König sage und nachher den Haman beschuldige, es könnte ja sein, dass der Schuss hinten hinausgeht. Und dann bekomme ich es mit dem Haman zu tun. Sie hat den Mut, diese Frau. Haman soll dabei sein. Nun, wir wundern uns, wie und woher sie solche Festigkeit fand. Und wir können das nicht anders erklären, nicht anders sehen als in ihrem Glauben. Sie ist wirklich ihrem Gott begegnet. Und jetzt vertraut sie ihrem Gott. Er hat die Geschicke meines Volkes, er hat diesen König, er hat Haman, er hat jetzt alles in der Hand. Und jetzt kann ich ruhig bleiben. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 28, 16. Und dann die zweite Bitte ist, dass der König kommt zum Mahl, Haman kommt zum Mahl. Wieder verspricht ihr der König die Hälfte des Reiches. Und da antwortet Esther, Verse 7 und 8, und sprach, meine Bitte und mein Begehr ist, und jetzt erwarten wir doch spätestens jetzt etwas Großes. Wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs, und wenn es dem König gut dünkt, meine Bitte zu gewähren und mein Begehr zu tun, so möge der König und Haman zu dem Mahle kommen, das ich ihnen bereiten will. Und morgen will ich tun nach dem Wort des Königs. Und hier sehen wir wirklich Gottes Vorsehung, wie es in einer Weise wirkt. Tja, das ist Gottes Hand. Wie er jetzt alles zusammenwirken lässt, damit am Tag darauf alles bereit ist, dass Esther ihre Bitte vorbringen kann. Und mit einem Schlag ist die ganze Bedrohung von diesem Volk abgewendet. Ja, so wirkt Gott. Und so erfahren sie, dass sie nicht umsonst Gott seiner Macht, seiner Weisheit und seiner Treue vertrauen.